Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kuhliebe im Talk, der Podcast über kleinbäuerliche Lebensmittelerzeugung und Kuhliebe. Viel Spaß! Man kann es kaum glauben, aber heute fühlt es sich schon ein bisschen wie Frühling an. Die Sonne scheint, es ist irgendwie so, ja, fröhlich, oder ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so schön, als würde die Natur ein bisschen erwachen. Obwohl es heute Nacht noch mal ziemlich kalt war, also heute Morgen war es rustig. Aber jetzt ist auch der Himmel so blau, so strahlend blau mit ein paar weißen Wolken. Ist echt einladend zum Ausgange. Und dementsprechend bin ich auch draußen, wieder unten bei der Eselwald. Im Blätterhof. Also da liegen ganz viele Blätter von den Bäumen noch. Deshalb raschelt es auch so ein wenig. Und ja, ich gucke der Esel zu. Während ich mir jetzt überlegt habe, ich mir ein bisschen was über Tierkrankheiten zu erzählen. Ich finde es nämlich eigentlich ganz spannend, was es da alles gibt und auf der anderen Seite auch ziemlich angsteinflößend. Und zwar möchte ich da aus gegebenem Anlass mal mit der Maul- und Klauseuche anfangen, kurz genannt MKS. Die ist ja im Januar diesen Jahres ausgebrochen in Brandenburg bei einem Wasserbüffel. Und dort davor war Deutschland ja MKS-frei, weil es zuletzt 1988 auftreten ist. Also ziemlich lange Spanne liegt zwischen dem jetzigen und dem letzten Ausbruch zurück. Und da fragt man sich natürlich, wie das jetzt passieren kann, dass es wieder zum Fall gekommen ist. Der Wasserbüffel hat sich eben im Märkisch-Oderland aufgehalten. Das gehört zu Brandenburg. Aber MKS kommt nur endemisch vor in der Türkei, im Nahen Osten und in Afrika, auch in viele Länder Asiens und Teile Südamerikas. Also die hat diese Viruserkrankung nicht im Griff. Mir hatte sie im Griff, aber jetzt wohl doch auch nicht mehr. Eine Möglichkeit, wie das bei uns wieder zum Ausbruch kommen kann, ist, dass vielleicht illegal tierische Produkte aus einem von den Ländern eingeführt worden sind. Weil das stellt ja eigentlich eine ständige Bedrohung dar für die europäische Landwirtschaft. Das könnte zum Beispiel Futtermittel gewesen sein oder Einstreumaterialien. Aber das Gute, oder wenn man was Positives an der Krankheit sehen will, dann ist es das, dass es nicht auf Menschen übertragbar ist, sondern eine reine Tierseuche ist. Ja, man kriegt da Fieber, hat erhebliche Schmerzen beim Aufstehen und auch das Laufen ist eine Qual. Deshalb vermeidet man auch wegen der Schmerzen im Maulbereich das Fressen. Das heißt, man wird ja nur schwächer, weil man wenig oder kein Futter aufnimmt. Und deshalb wird dann ja die Krankheit auch immer stärker, weil der Körper abbaut. In der EU gelten für Länder mit MKS-Ausbrüchen strikte Handelsrestriktionen, sowohl für lebende Klauentiere als auch für deren Produkte. Deshalb ist so ein Ausbruch auch mit erheblicher wirtschaftlicher Einbuße für Tierhalter verbunden. Na, jetzt haben wir ziemlich starke Hintergrundgeräusche. Da tut jemand mit dem Dampfstrahler irgendein Fahrzeug abwäsche. Wir sind es nicht, das ist in der Nachbarschaft. Aber ich hoffe, man hört es im Podcast nicht so arg, wie ich es jetzt hier höre. Weil ihr wisst gerade spontan nicht, wo ihr nachlaufen sollt. Vielleicht hoch auf die Kuhweide. Schwierig. Ja, jetzt bin ich doch den Berg hochgestiefelt und hoffe, dass die Akustik jetzt besser ist. Man hört schon im Hintergrund, dass da jemand zugange ist mit dem Dampfstrahler. Aber ich hoffe, das stört jetzt nicht mehr so. Jetzt hört man eher wieder mehr die Natur. Es sind auch brutal viele Rabe unterwegs, die ab und zu kräht. Aber das ist ja eigentlich was Schönes. Auf jeden Fall wollte ich nochmal genauer darauf eingehen, welche Anzeichen man bei den Tieren merkt, wenn die Erkrankung hat. Und zwar kommt es da zur Blasebildung im Bereich von der Lippe und dem Zahnfleisch und der Zunge. Deshalb ist ja eben auch das Fressen mit Schmerzen verbunden. Dann ist die Blasebildung auch im Bereich der Klaue, insbesondere im Zwischenklauebereich. Deshalb ist das Gehen und Aufstehen mit Schmerzen verbunden. Und Blasebildung im Bereich von der Euter- und Sitzerhaut. Und da damit, oder deshalb gibt es bei der Krankheit auch einen Milchrückgang. Also das merkt man eventuell auch dort dran, dass die Milchleistung nachlässt und vermehrte Speicheln bei erkrankten Tieren fällt auf. Und genau, eben diese Fieberschmerzen und dazu Also es klingt für mich echt übel. Ich persönlich würde trotzdem dazu tendieren, dass man damit Medikamente angreift und versucht, die Schmerzen zu nehmen und den Virus zu bekämpfen. Aber in der Praxis findet ja dann die Tötung statt. Und zwar werden beim Ausbruch jetzt nur die betroffenen Tiere vom Betrieb getötet und unschädlich beseitigt, sondern auch die gesunden Tiere vom Betrieb werden getötet. Und es wird eine Schutzzone mit 3 Kilometer Radius eingerichtet und Überwachungszone mit 10 Kilometer Radius um den Betrieb. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass in der Schutzzone alle Tiere tötet werden. Aber das müsste man vielleicht im Einzelfall dann nochmal nachgucken. Auf jeden Fall habe ich das schon irgendwo gelesen, dass bei jemand anders auch die Tiere getötet wurden, obwohl bei ihm alle negativ waren, aber er lag halt in der Schutzzone. Und wo ein anderer Betrieb halt einen Ausbruch gehabt hat. Und das ist schon sehr, sehr hart, wenn man seine Tiere so verliert, obwohl sie alle gesund sind. Tiere zu verlieren ist eh immer sehr hart, weil man sich ja einfach an die Tiere gewöhnt hat, weil man sich ja jeden Tag mit denen beschäftigt hat. Und das tut auch beim einzelnen Tier total weh. Und wenn es dann gleich alle auf einmal sind, ich weiß gar nicht, ob ich da damit umgehen könnte. Es ist ja so auch schon immer schlimm, wenn man Bullekalb verkauft, weil man ja nicht alle behalten kann. Man weiß zwar, dass das Bullekalb zum anderen Betrieb kommt, wo viele Gleichaltrige sind, wo die dann auch aufwachsen. Also man gibt sie nicht her zum Schlachten, sondern die wachsen dann eben woanders auf. Aber selbst da fällt der Abschied schon schwer. Einfach weil man sich ja intensiv mit den Tieren befasst hat und da auch persönliche Bindungen aufgebaut hat. Zumindest auf unserem Betrieb. Da ist ja das Verhältnis zu unseren Tieren ziemlich innig. Obwohl man eigentlich von Anfang an weiß, zum Beispiel bei den Bullekälber, dass man sie leider nicht behalten kann, bis sie groß sind. Und eigentlich genau, weil ich weiß, dass es so ist. Und wie gesagt, da damit aufgewachsen bin, versuche ich eigentlich die Zeit, die wir zusammen haben, so intensiv und schön wie möglich für die Kälber zu gestalten, damit das schon mal die Basis legt, dass sie sich quasi freut, auf der Erde zu sein und auch ja, dass denen gezeigt wird, dass sie geliebt werdet und dass ich dann auch wirklich 100% geben kann und sage kann, dass von der Geburt bis da, wo sie dann so groß sind, dass sie selbstständig fressen können, die wirklich eine schöne Zeit hattet und denen nichts gefehlt hat. Und natürlich dann auch hofft, dass dadurch, dass sie selbstständig fressen können, es im neuen Betrieb auch leicht hat, sich da durchzusetzen und zurechtzukommen. Weil jeder Betrieb hat ja andere Strukturen und da ist das sicherlich eine Umstellung am Anfang. Wie bereits im anderen Podcast schon gesagt, würde ich zu gern unsere Bullekälber mal besuchen, gucken, wie sie aussehen, wenn sie größer sind oder vielleicht sogar erwachsen. Aber leider gibt es halt in unserem Umkreis keine Mastbetriebe mehr, weshalb es ziemlich unmöglich ist, unsere Kälber zu besuchen. Vor allem, weil ja auch es wahrscheinlich jeder wünscht ist, dass so oft Besuch kommt, also fremde Besuch, weil das ja auch gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Das werdet ihr im Laufe dieses Podcasts noch ein bisschen genauer nachvollziehen können. Ja, die Übertragung von dem MKS-Virus kann direkt erfolgen, also von Tier zu Tier über Sekrete und Exkrete, aber auch indirekt über den Menschen, zum Beispiel auch über Fahrzeuge, Knochen, Häute, Borste, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, nicht gereinigte Kleidung, Schuhe, Hände und so weiter, weil der Virus hat eine sehr hohe Widerstandskraft gegenüber der Außenwelt. Er kann im Erdboden und in Abwässern oder Jauche überleben. Sogar eingefroren oder eintrocknet, zum Beispiel in Haare, Kleider, Schuhe oder Heu, kann er über Monate bis Jahre überleben. Das ist schon echt krass und das ist halt auch das, was sie eben meinte mit der Gefahr, die es halt mit sich bringt, wenn man fremde Leute in den Stall lässt. Man weiß ja nie, was die so an sich tragen. Total unabsichtlich. Aber man kann es ja nie ausschließen, dass sie irgendwo mal mit irgendwas in Berührung gekommen sind, was sich dann negativ auf die Tiergesundheit auswirkt. Was man zum Schutz der heimischen Klauentiere machen könnte, wäre, dass man Auf Mitbringsel wie Wurst, Fleisch oder Trophäe von Klautiere aus dem Urlaub im Ausland verzichtet, dass man niemals Küchenabfälle oder Essensreste an Klautiere verfüttert. Und das ist auch der Grund, wieso mir it erlaubt, dass man unsere Schweine Küchenreste oder Abfälle gibt. Sie würde es zwar essen, aber genau aus dem Grund, dass da versteckte Krankheiten enthalten sein könnten, haben wir das verboten, weil von der Monoklauerseuche können ja auch Schweine befallen werden. Alle Tiere, die Klaue haben, also auch Wildtiere, Ziege, Schafe und eben Rinder. Wir geben unsere Schweine auch in unsere eigenen Küchenabfälle, sondern wenn dann nur unsere eigenen Produkte, also zum Beispiel eine eigene Milch von unserer Kühe oder ein eigener Apfel vom Obstgarten. Aber nichts, was man irgendwo kauft. Ja, dann kommen wir mal auch schon zur nächsten Krankheit, und zwar zur Blauzungenkrankheit. Das haben vermutlich auch schon einige gehört, weil seit Mai 2024 gab es da etliche Ausbrüche, die amtlich ermittelt wurden von dem sogenannten BTV3-Virus. Das befällt Schafe, Rinder, Ziege und Wildwiederkäuer und ist eben auch ein Virus, der Hautveränderungen im Maulbereich verursacht. Die Milchleistung geht zurück, das Allgemeinbefinden wird schlechter. Es ist nicht von Tier zu Tier übertragbar, sondern kleine blutsaugende Mücke, die sogenannte Knitze, übertragen das. Deshalb ist das Auftreten auch saisonal gehäuft in der wärmeren Jahreszeit. Und für Menschen ist es eben ungefährlich. Bei der Blauzungenkrankheit werden die betroffenen Tiere nicht getötet und findet keine Einrichtung von Sperrzone statt, wobei ich mich, glaub, dort drauf nicht verlassen würde, sondern das wird dann bestimmt individuell entschieden, wenn ein Fall auftritt. Auch mit den Handelsrestriktionen und so weiter, denke ich mal, dass es dann individuell entschieden wird. Aber auf jeden Fall scheint sie da nicht so scharf zu sein wie beim MKS. Und die Blauzungenkrankheit, wie gesagt, ist ja letztes Jahr eben wieder in Deutschland so auf dem Vormarsch gewesen. Da hatte mir im Sommer auch richtig Angst, dass sich unsere Kühe da vielleicht infizieren könnten, weil sie ja eben auf der Weide sind. Da kann ja wohl mal auch ein Muck irgendwie vorbeifliegen und eine Kuh stechen. Aber auch im Stall wäre es ja nicht unmöglich, dass da ein Muck drin ist, die sticht. Vor allem, weil die Insekten ja sowieso immer voll von der Kühe anzogen werden und auch von der Kuhflade. Kann es ja schon mal sein, dass da wohl so böse Mücke dabei ist. Die Knitze sind auch ziemlich klein und falls ihr euch noch an ziemlich einer der ersten Podcasts erinnert, da habe ich das Thema ja gerade aufgegriffen, weil es so brandaktuell war, dass mir da eben echt Schiss haben, dass es alles von unsere Tiere trifft. Der wirtschaftliche Schaden wäre, weil halt die Milchleistung zurückgeht, nur relativ verkraftbar, sage ich jetzt mal. Aber die Tiergesundheit wäre uns da definitiv wichtiger. Und da hoffe ich einfach mal, dass man das gut behandeln kann. Aber es ist jetzt gerade im Gespräch, dass eventuell vielleicht Missbildungen bei Kälbern dadurch verursacht werden könnten, wenn die Mutterkuh gestochen wird und mit der Krankheit infiziert wird. Oder dass es zu einer Fehlgeburt kommt. Das ist jetzt aber nicht genau bestätigt, aber ich verfolge da eben den Austausch zwischen verschiedenen Landwirten in verschiedenen Gegenden, wo teilweise eben leider einen Ausbruch hattet. Und da kann man jetzt ja dann erst hinterher sagen, ob sich die Krankheit irgendwie auf die Kälber ausgewirkt hat, weil die Kuh ja auch 9 Monate trächtig ist. Und man das ja dann meistens erst hinterher feststellt, ob da vielleicht was im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit stehen könnte. Aber das wäre natürlich auch sehr, sehr traurig, wenn das Kalb dann irgendwelche Fehlbildungen hätte. Das mit den Fehlbildungen kenne ich von der Krankheit Schmallenberg-Virus, das auch durch die Knitze übertragen wird. Und zwar kommt es da dann eben auch zu Missbildungen im Mutterleib, dass ja die Jungtiere eventuell auch tot geboren werden und die Kuh bekommt dann eben Durchfall und ja, wird einfach schwach und hat ein vermindertes Allgemeinvermögen Befinder und Milchrückgang. Also Milchrückgang wäre ja dann bei Schafe und Ziege und Wildschwiederkäuer auch der Fall. Aber es ist ja schon ziemlich auf Rinder ausgerichtet, aber es gilt natürlich auch für die andere betroffene Tierarten. Und das Schmallebar kenne ich jetzt auch nicht hundertprozentig aus echter Erfahrung, aber wir haben schon mal vermutet, dass eine Kuh von uns das Kett hat, weil da das Käble eben tot auf die Welt gekommen ist. Und da waren wir alle total schockiert. Und deshalb haben wir da den Tierarzt gefragt und das Einzige, was er sich erklären konnte, war eben Schmallebar. Und das ist auch schon ziemlich lang her. Aber da habe ich den Begriff eben zum ersten Mal gehört und das macht einem schon auch Angst, weil von außen siehst du das halt nicht wirklich und dann auf einmal kommt ein totes Käble auf die Welt. Das ist total schade. Und Durchfall ist halt bei einer Kuh immer so eine Sache, wenn die viel frisches, junges Gras essen, dann haben eigentlich alle Durchfall oder halt Dünnschiss, wie man so sagt. Deshalb kann man da nicht wirklich sagen, ob die jetzt krank sind oder ob es einfach am Futter liegt. Klar, wenn sie natürlich, wenn das Allgemeinwohl it so ist wie immer, dann fällt es auf jeden Fall auf. Aber auch dann kommen ja erstmal verschiedene Ursachen in Frage und dann ist es auch schwierig, da jetzt das auf eine Mücke zurückzuführen. Ja, von dem her hoffe ich mal, dass wir mit dem Pouron, dass wir den Kühe auf drücke sprüht, bevor man sie auf die Weide tut, die meisten Mücken fernhalten können. Weil das ist wie, gibt es ja auch für Pferde und so, so Mittel, wo halt einfach ein Geruch ausstößt, den die Mücke nicht mögen und sich deshalb von dem Tier fernhaltet. Funktioniert wahrscheinlich auch nicht zu hundertprozentig an jeder Stelle vom Tier. Aber wir hoffen mal, dass das eben einen Schutz bietet vor denen Mücke, die so ansteckende Krankheiten verbreitet. Dann nur weitere Krankheit, die auch recht aktuell ist, und zwar Tuberkulose bei Rindern. Die ist ansteckend durch Tuberkulosebakterien und verursacht chronisch verlaufende Krankheiten. Die ist von Tier auf Mensch und von Mensch auf Tier übertragbar. Das nennt man dann Zoonose. Die Infektion findet meist über die Luft statt, also Tröpfcheninfektion. Der Verlauf kann zunächst symptomlos sein, bevor sich geschwülstige Veränderungen und geschwülstartige Knoten in der Lymphknoten und den Organen bildet. Beim Rind kommt es dann häufig zur Lungentuberkulose und die Krankheit kann sich über Jahre erstrecken, bis sie unter starker Abmagerung zum Tode führt. Im Frühstadium kann man sie auch schwer erkennen, im fortgeschrittenen Stadium sind dann Husten, Atembeschwerde, Abmagerung und Leistungsabfall Zeichen von der Erkrankung. Tuberkulose ist weltweit bei den Rindern verbreitet. In Europa tritt die Erkrankung zurzeit vermehrt in Spanien, Irland und Großbritannien auf. Im Jahr 1997 wurde Deutschland der Status amtlich tuberkulosefrei zuerkannt. Und seither wird über die Fleischuntersuchung von geschlachteten Rindern die Überwachung sichergestellt. Hin und wieder kommt es vor, dass sich Rinder mit infiziert, also infiziert, zum Beispiel durch Kontakt zu infizierten Wildtieren. Und bei der Krankheit ist es eben auch so, dass alle Rinder vom Bestand getötet werden, wenn alles positiv getestet wird. Also auch die Gesunde werden getötet. Wildtiere wie Rotwild, Schwarzwild und Dachse können Reservoir der Tuberkuloseerreger sein. Also Schwarzwild sind Wildschweine. Und wie gesagt, das ist relativ aktuell mit der Krankheit, weil in Vorarlberg im Bregenzer Wald wurde im Januar 2025 ein Ausbruch festgestellt und da wurden über 100 Rinder getötet. Echt sehr tragisch. Und prinzipiell ist das ja gar nicht mal so weit weg von uns. Ist ja alles Richtung Bodensee. Und ja, man wünscht einfach kaum, dass er von irgendwelchen solchen Krankheiten betroffen ist. Weder Mensch noch Tier. Für Schweine gibt es dann nur die ansteckende Krankheit afrikanische Schweinepest. 2024 gab es da europaweit über 500 Fälle und besonders betroffen waren Polen, Deutschland und Bulgarien. Die Krankheit ist sehr ansteckend, verläuft fieberhaft und befällt Haus- und Wildschweine. Für Menschen und andere Tiere ist es aber ungefährlich. Das Virus ist auch sehr widerstandsfähig, kann Wochen und Monate in Fleisch und Fleischware sowie in Schlachtabfälle überleben und im gefrorenen Fleisch sogar mehrere Jahre. Der Verlauf kann schnell und heftig oder chronisch verlaufen. Und nicht immer sind typische Krankheitsanzeichen sichtbar. Alle Tiere müssen getötet werden, wenn ein Ausbruch stattfindet oder beziehungsweise ein Tier positiv getestet wird. Und bei Wildbefall gibt es dann Handelsbeschränkungen in den betroffenen Gebieten, was wiederum einen wirtschaftlichen Verlust bedeutet. Weil Handelsbeschränkungen ja bedeutet, dass du deine Tiere nicht verkaufen kannst und auch keine Tiere kaufen kannst aus dem Gebiet. Ja, dann muss man die Jagd stark reglementieren, damit man die Ausbreitung der Wildschweinpopulationen einschränken kann, weil die eben Überträger sein können. Und die können sich eben so anstecken, weil sie kontaminierte Speiseabfälle gefressen haben. Oder aber, also kontaminierte Speiseabfälle bei Wildschweinen ist ja meistens eben der Fall, wenn nicht ordnungsgemäß entsorgte Essensreste irgendwo in der Waldregion abgelegt wurden und die das dann eben gefressen haben und sich dann mit dem Virus infiziert haben. Und das wiederum, da könnte die Wildschweine zum Beispiel, keine Ahnung, der Hund vom Jäger anstecke und der, ja, leitet es dann irgendwie auf ein Hausschwein über oder auf den Mensch oder das Fahrzeug ist dann kontaminiert oder die Kleidung und über die Kleidung gerät es dann in den Stall zu den Hausschweinen. Also das ist schon ein bisschen Teufelssache. Und das war jetzt so mal die wesentliche Krankheiten, die ich kurz vorstellen wollte, einfach, dass man es im Bewusstsein hat, dass es sowas auch gibt und dass deshalb es eigentlich immer ein potenzielles Risiko darstellt, wenn man Leute in seinen Stall gucken lässt oder hineinlässt und sie Kontakt mit den Tieren haben lässt, weil natürlich ist es unbeabsichtigt, aber man kann immer irgendwie einen Erreger an sich haben, der dann halt überspringt und ein Tier krank macht. Vor allem eben ja, die Wiederkäuer oder Klauetiere, Schweine. Und deshalb muss man da ein bisschen ein Feingefühl dafür haben, dass man sich erstens dran hält, was der Bauer sagt. Also darf man den Stall besichtigen oder eben nicht. Und dass man das auch mit den Essensresten vielleicht ein bisschen ja, ins Bewusstsein rückt, dass man seine Küchenabfälle nicht in der Natur entsorgen sollte. Und natürlich auch beim Bauer. Ist natürlich auf der einen Seite auch schade, weil ja, in der Natur wird es verrotten, wer Kompost. Und ja, die Schweine im Stall würden es auch essen. Aber das Risiko ist einfach viel zu hoch. Und ich finde es halt auch erschreckend, dass manche Krankheiten vom Menschen aufs Tier übertragen werden können. Und wo es der Mensch nicht ansteckt, aber das dann einfach an der Kleidung haften könnte und mit dann aus Versehen ein Tier anstecken könnt. Also gerade bei der Maul- und Klauenseuche, wo ja der Erreger auch so robust ist, habe ich echt immer ein bisschen Bedenken gehabt, wenn ich zum Beispiel beim Arbeiten war, dass ich ja nie irgendwie vergesse, komplett andere Klamotten anzuziehen, bevor ich zu den Tieren gehe, Hände waschen und so weiter, damit ich da bei der Arbeit nicht aus Versehen irgendwas angefasst habe, was jemand anders angefasst hat, der vielleicht aus dem Urlaub gekommen ist. Und irgendwie so einen Erreger mit heimgebracht hat. Weil das, weiß nicht, ob ich mir das verzeihen könnte, wenn ich da schuld wäre, dass unsere Tiere krank wären. Und ich finde es halt so schwierig, weil man die Erreger sieht und dann gar nicht weiß, wenn man einen Fehler macht. Und deshalb haben wir jetzt auch gesagt, dass wir aktuell Besuche bei uns im Stall einschränken, dass man nicht mehr einfach so die liebe Tierchen besuchen kann. Weil man halt immer nicht genau weiß, wie die Maul- und Klauenseuche jetzt wieder nach Deutschland hat kommen können, obwohl sie ja 30 Jahre lang in Deutschland auftreten ist. Und ja, man kommt halt auch viel in der Gegend rum, zum Beispiel durch Urlaub, aber auch durch Geschäftsreise und so weiter, dass man dann vom Ausland schon mal was einschleppen könnte. Natürlich mit Hinblick auf die Feriengästesaison. und auch mit Kindergartenbesuchen und so weiter, wäre es ultra schade, wenn man keine Tiere besuchen könnte. Das macht ja eigentlich Urlaub auf dem Bauernhof aus und auch ein Kindergartenbesuch, da sind ja die Tiere die Hauptattraktion. Und wenn das dann alles jetzt stattfinden kann, dann sind das natürlich auch wirtschaftliche Einbuße, aber auch einfach, es ist so schade, weil man wird ja gern die Tiere zeigen. Aber Gesundheit geht natürlich vor. Darum hoffe ich sehr stark, dass diese ganze Krankheit irgendwie abgewehrt werden könnte. Es gibt ja für Blauzunge zum Beispiel einen Impfstoff, aber der ist nicht mal zugelassen. Das ist jetzt auch wieder so eine Notfalllösung, dass man trotzdem nutzen kann, aber davon halte ich ehrlich gesagt sehr wenig und da ist mir auch das Risiko zu hoch, dass die Tiere durch die Impfung krank werden, weil das kann man auch nicht ausschließen. Und dann ist das immer so eine Gewissensfrage, was ist das kleinere Übel? Und das muss jeder für sich entscheiden. Ist auf jeden Fall keine leichte Entscheidung. Aber für viele Sachen gibt es eben auch keinen Impfstoff. Da hoffe ich dann, dass es Medikamente gibt, aber selbst wenn es ohne gibt, ist ja bei manchen Krankheiten die pauschale Antwort töte. Auch die gesunden Tiere und dem zu entgehen ist, wenn das Amt involviert ist, wohl unmöglich. Und das macht mir auch sehr große Angst, weil das einfach auch unfair ist. Und ja, so eine pauschale Lösung sein soll. Aber wenn ein Tier gesund ist, dann ist es ja gesund. Dann wäre ja Quarantäne vielleicht nur eine Möglichkeit, statt dass man einfach alle tötet. Da denke ich mir manchmal, dass die Guide versteht, was für emotionale Bindungen man zu seinen Tieren hat. Und klar, der Schutz von allen anderen Betrieben ist definitiv auch wichtig, aber wie gesagt, die gesunden Tiere müssten wir ja töten. Man könnte ja einfach alle Tiere erstmal in Quarantäne irgendwie setzen, versuche die Krankheit mit Medikamente irgendwie hinzukriegen und die Tötung als letzter Ausweg sehen. Aber ja, das sind eben meine Gedanken dazu. Ihr könnt mir auch gerne eure Gedanken dazu mitteilen oder sonstiges Feedback geben. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.